Wir haben jetzt schon einiges gehört und kurz schauen wir uns noch eine Geschichte aus dem Evangelium an, wo es auch um Mission geht. Markus 5. Die Geschichte kennen wir. Wir schauen sie uns aber noch einmal erneut an. Markus 5, die ersten 20 Verse. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er, Jesus, aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu vertreiben. Es war aber dort in den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, und sie erschrak und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war. Und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben durfte. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wer sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Überschrift: Erzähl es weiter. Das haben wir gehört jetzt von unseren Dreien. Dennis, wenn er zurückkommt aus der Türkei, wo er jetzt ist, wird bestimmt auch einfließen. Seine Erlebnisse, die er erlebt hat, auch mit seiner Truppe unterwegs dort. Ja, und hier sagt Jesus zu dem Menschen, der frei geworden ist, auf eine ganz besondere, krasse Art und Weise: Geh und erzähle es weiter. Markus 4 endet mit der Überfahrt von Kapernaum an dieses Ostufer des Sees. Im Kapernaum hat Jesus in Gleichnissen geredet und dann, wie gesagt, drängt er seine Jünger, dass sie rüberfahren. Und Jesus hatte nur eine Mission. Sie sind, wie gesagt, rübergefahren in dieses Gebiet der 10 Städte und hat diesen Gebundenen, diesen Besessenen freigemacht und sie sind wieder zurückgefahren ins andere Ufer. Dann Markus 4 endet auch mit der Geschichte über den Sturm, über die Stillung des Sturms. Und eine lange Zeit habe ich den Sturm immer für sich betrachtet, nur als ein Wetterereignis, dass da praktisch nichts anderes mit im Spiel ist als Wetter. Wetter ist halt Wetter. Na gut, okay. Das Klima oder ist schon Wetter? Nein, umgekehrt. Ja, Wetter ist Wetter. Aber dann habe ich gehört, nein, das ist nicht nur Wetter gewesen, das waren tatsächlich auch Feindesmächte, die Jünger und Jesus daran hindern wollte, dass Jesus eben dieses andere Ufer erreicht und da diesen Menschen frei macht. Und immer wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gerade auf Missionsreise, irgendwie in seinem Auftrag, wie gesagt, Mission klingt so abgehoben vielleicht für manche, dann treffen wir oft auch auf Gegenwind. Die Jünger, das war buchstäblich, das war wirklich Wind, das war nicht nur Wind, das war Sturm. Aber wir lesen bei Paulus, als er auf Missionsreise war mit Gefährten, die haben auch immer Widerstand in verschiedensten Formen erfahren. Und wie gesagt, das sollte uns nicht wundern, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist mit Gott. Also die Jünger haben sich zwar gefürchtet, aber Jesus wusste, das ist jetzt sein Auftrag. Und der Sturm, das ist nur ein Versuch des Feindes, ihn daran zu hindern. Also die haben erzählt, dass es auch dann einige Gruppen gab, die vielleicht zu schnell irgendwie aufgegeben haben und nicht gewartet haben, bis Gott eingreift, sondern selber das in die Hand genommen haben. Dann verpassen wir oft den Segen oder manchmal den Segen. Manchmal muss man den Sturm aushalten, dass Gott die Hindernisse wegnimmt und nicht selber reagieren. Wir wissen, das kann auch ganz tragisch enden. Im Alten Testament lesen wir von Saul. Er musste eigentlich nur warten, bis Samuel kommt. Es war auch ein Sturm. Da kamen die Philister als Armee. Und Saul dachte, er hat gewartet. Und dann sagte, kann ich nicht mehr. Und hat dann selber eingegriffen zu seinem Verhängnis. Er hätte viel Segen haben können, wenn er das nicht gemacht hätte. Also, erfährst du einen Sturm, Gegenwind, dann kommt es drauf an, bist du im Auftrag Gottes unterwegs, dann lass Gott wirken. Greif nicht unbedingt selber ein. Jesus stellt den Sturm. Ich weiß nicht, die älteren Semester unter uns, die kennen bestimmt noch die Bücher von Frank Peretti, Die Finsternis dieser Welt, Licht in der Finsternis. Christlicher Autor hat versucht, das ist schon 20, 30 Jahre her, in Romanform diese geistliche Realität abzubilden. Was geschieht? Also wir sehen, was hier auf Erden geschieht, in unseren Städten, in unseren Nachbarschaften. Aber was geschieht in der geistlichen Welt in diesem Zusammenhang? Fand ich damals sehr interessant. Werde ich vielleicht nochmal lesen. Hier gab es Hindernisse auf dem Weg, weil ein Mensch frei werden sollte. Wie gesagt, wir sind jetzt bei dieser Geschichte auf der Ostufer des Sees Genezareth. Das Kapernaum, gegenüberliegende andere Ufer des Meeres, gehörte zur Dekapolis, dem lockeren 10-Städte-Verband, das von den Römern nicht dem Herrschaftsgebiet des Herodes zugeschrieben wurde. Wir befinden uns also auf heidnischem Gebiet. Die große Schweineherde unterstreicht diese Tatsache. Kein Jude würde freiwillig Schweine hüten. Und dieser Mensch, der Besessene, er lebt nicht mehr. Er wird gelebt, er ist besessen, fremdgesteuert, nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen. Und das gibt es auch heute. Leider. Ich habe dann reingeschaut, da hat ein Pfarrer tatsächlich den Versuch unternommen, diese Geschichte politisch zu deuten. Mit Kolonialismus und so weiter, dachte ich, Kapitel 4, da spricht Jesus in Gleichnissen, das kannst du gerne deuten, meinetwegen auch politisch, aber hier Markus und Lukas beschreiben ganz klar, was geschehen ist. Und so kannst davon ausgehen, so wie es da steht, so ist es genauso auch passiert. Und geschieht auch heute, nicht nur in Afrika, auch wir erleben, wo Menschen gebunden sind und frei werden durch Jesus. Wie gesagt, dieser Mensch ist so gebunden, dass er fremdgesteuert wird. Er wird gelebt, er lebt nicht mehr selber. Er tut niemandem etwas zu Leide außer sich selbst. Er bricht nicht in die Gemeinschaft der Menschen ein, er lebt mit den Toten. Er raubt und trafft nicht, selbst die Kleider reißt er sich selbst vom Leib. Er treibt sein Unwesen weder als Ausbeuter noch als Sittenstrolch, weder als Mörder noch als Ehebrecher. Er würde unter uns als Geisteskranker leben. Wir steckten ihn ins Irrenhaus. So, natürlich gibt es heute, ich habe schon mal darüber auch gepredigt, gibt es natürlich auch tatsächlich psychische Krankheiten und nicht alle, die in Anstalten sind, sind dämonisch besessen, aber es gibt ganz klar auch dämonische Bindungen, die nur durch Gebet gebrochen werden, gerissen, frei werden, wo Menschen nur durch Gebet, durch Eingreifen Gottes frei werden können. Und man muss natürlich auch festhalten, man fängt sich einen Dämon nicht wie eine Grippe ein, genauso wenig, wie man unbeteiligt als Christ werden kann. Man muss sich dazu schon aktiv und willentlich entscheiden dafür. So, das heißt, dieser Mensch hatte Fehler in seinem Leben gemacht, irgendwo hat er eine Tür aufgelassen und dann hat sich vielleicht ein böser, unsauberer Geist Zutritt verschafft und dann hat er mitgebracht, so viele, dass dann sie von sich selbst gesagt haben, sie sind eine Legion. Legion war die stärkste Abteilung der römischen Armee mit 6000 Mann, habe ich gelesen. Also schon eine ganze Menge an finsteren Mächten, die diesen Mann gequält haben, diesen Menschen. Wir haben es also mit einem Menschen und einem Sünder zu tun. Die Absage an den lebendigen Gott ist der Einstieg in den Abstieg. Die Autonomie oder die Freiheit des Menschen lässt sich nicht verwirklichen. Der Mensch, der mit Gott nichts zu schaffen haben will, hat mit dämonischen Mächten zu tun. Wer nicht dem Ursprung seines Lebens gehört, gehört dem Verderber des Lebens. Das ist leider in der heutigen Zeit genauso wahr, wie es damals war. Und es war immer wahr. Und manchmal zeigt es sich deutlicher, mal weniger deutlich. Ein deutscher Dichter des 19. Jahrhunderts, Emanuel Geibel, war übrigens Sohn eines Erweckungspredigers. Der hat das in Versform vor 150 Jahren etwa so formuliert: Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Gottheit ihn verjagt, kommen die Gespenster. Und eine lange Zeit haben uns unsere Gäste aus dem Ausland, zum Beispiel Indien, die haben gesagt, hier in Deutschland ist es so diffus, im Westen bei euch alles. Bei uns ist es klar, das ist schwarz, das ist weiß, das ist göttlich, das ist dämonisch. Bei euch ist alles irgendwie so neblig. Aber ich denke, wir leben in einer Zeit immer stärker, wo das immer sichtbarer wird. Auch in unserer Zeit, in unserem noch freien Westen. Die alten Gottheiten des Altertums, die das Volk Israel aus seinem Gebiet verbannen sollte und die im christlichen Westen keinen Platz hatten, kommen wieder und das mit aller Macht. Und das ist meine feste Überzeugung und nicht nur meine, dass wir viele gesellschaftlichen Entwicklungen heute, gerade bei uns im Westen, die können wir nur verstehen, wenn wir auch die geistlichen Zusammenhänge dahinter verstehen. Die drei alten Gottheiten, die besonders Kanaan sozusagen beherrscht haben und die das Volk Israel vertreiben sollte und mit denen immer wieder doch zu tun hatte, die ganzen Jahrhunderte, das waren Baal, der Name bedeutet Herr, Besitzer. Es war der Hauptgott der Phönizier und der Kanaaniter. Dann war das die Astarte, Astaroth, Aphrodite dann bei den Griechen, eine Göttin der Fruchtbarkeit und Sexualität, aber auch das Kriegsgöttin und dann der Gott Moloch. Und Astarte, vielleicht, es wurde schon, Roland hat das in seiner Predigt über die letzte Gemeinde aus der Offenbarung auch angeführt, die ja gerade das unbegrenzte Ausleben der Sexualität, der eigenen Sexualität, in welcher Form auch immer und in welchem Alter auch immer, wenn man jetzt das jüngste erlassene Gesetz bei uns in Deutschland, wenn wir das jetzt betrachten, ganz nüchtern, es gab keinen Aufschrei von keiner Partei mit dem C im Namen. Und das Gesetz erlaubt jetzt 14-jährigen Jugendlichen, ihre eigenen Eltern zu verklagen, wenn sie sie daran hindern wollen, ihr Geschlecht zu ändern. Und das einmal im Jahr. Kein Aufschrei? Naja, dann sagt man, es betrifft ja nur wenige. Aber es mag erstmal nur wenige betreffen, aber da hat Astarte einen Fuß in der Tür und wenn der Raum frei ist, wie bei diesem Mann, dann kommt sie nicht alleine, dann kommt da noch jede Menge mehr hinterher. Der Gott Moloch war besonders krass, das war der Gott des Feuers. Die Völker Kanaans opferten ihre Kinder buchstäblich. Also es gibt da zwar welche, die sagen, naja, das war mehr Ritual, aber das war kein richtiges Opfer, nein. Das lesen wir auch in der Bibel, ganz klare Geschichten, wo Menschen dann tatsächlich, um irgendwie den Gott zu bewegen zu etwas, tatsächlich dann ihre Kinder oder ihren Sohn vor allem geopfert haben, diesem Moloch. Es war ganz ein riesiges, also ein Gräuel vor Gott. Das war nicht nur verboten, deswegen sollten diese Götter raus aus Kanaan. Und klar, wenn man die Kinder in der Gesellschaft nur als Nebenprodukt der ausgelebten eigenen Sexualität betrachtet, dann kann man die auch opfern. Und sein Prediger sagt, damals hat man Tausende vielleicht geopfert, heute opfert man Millionen und keiner spricht darüber. Wer Gott, die Quelle des Lebens, ablehnt, verfällt der Herrschaft des Todes. Dieser Mann, der lebt in den Gräbern, bei den Gräbern. Er ist lebendig tot. Und was immer er tut, gibt ihm das Leben nicht zurück. Er schreit unaufhörlich, Tag und Nacht. Er schlägt sich selbst mit Steinen. Er will sich selbst zerstören. Ein hoffnungsloser Versuch, sich selbst zu befreien. Auch andere können ihm nicht mehr helfen. Jeder Versuch, ihn mit Fesseln und Stricken zu zähmen, um ihn so wieder in die menschliche Gesellschaft zurückzuführen, alle Versuche sind gescheitert. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Niemand kann ihn bändigen. Das ist die Realität bei diesem Mann gewesen. So lebt er oder vegetiert er dahin und Jesus kommt. Jesus kommt ungebeten. Er kommt, weil er einen Auftrag hat. Er kommt, er hilft, weil er will. Erlösung ist stets ein unverfügbares Wunder. Aber wo Jesus ist, da ist auch Hilfe und Heilung. Auch heute, wenn du das brauchst, bei dir hier im Raum und wenn du zuschaust, wenn sie zuschauen und Hilfe und Heilung brauchen, Jesus kommt. Und hier wurde er nicht gebeten. Er kommt, weil er einen Auftrag hat von seinem Vater im Himmel und der führt ihn aus. Und kaum setzt Jesus seinen Fuß auf das Ufer, kommt der Besessene angerannt, wirft sich Jesus zu Füßen und bekennt, wir haben nichts miteinander zu tun. Ja, wer spricht hier? Spricht der Mensch oder spricht der Dämon? Natürlich spricht nicht der Mensch, das ist klar. Dieser Mensch ist fremdgesteuert, ja. Finstere Mächte und Gott, Jesus, haben nichts miteinander zu tun, das ist richtig. Keiner konnte ihn bändigen. Und Jesus setzt nun den Fuß auf das Ufer und schon kapituliert die finstere Macht und bittet, sie wissen, sie haben schon verloren bei diesen Menschen, aber was ich auch interessant finde, sie bitten Jesus, sie nicht aus der Gegend zu vertreiben. Es gibt ja gerade in charismatischen Kreisen Theologien über, finstere Fürsten, die gewisse Gebiete beherrschen. Aus dem Buch Daniel könnte man darauf kommen, aber aus meiner Sicht, aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, möchte ich da keine Theologie machen. Aber interessant ist es schon, die Dämonen, meinetwegen 6000 oder wie viele auch immer, die bitten Jesus, er möge doch, okay, wenn sie ja schon aus diesen Menschen vertreibt, dann soll er doch wenigstens sie hier in der Gegend lassen, damit sie dann anderweitig ihr Unwesen treiben können. Und Jesus erlaubt ihnen, in die Schweine zu fahren und damit haben sie nicht gerechnet. Schweine stürzen sich ins Meer oder ins Galiläische Meer und sind alle tot und die Dämonen müssen zurückgehen dahin, wo sie hingehören, nämlich in den Abgrund, Sheol, in die Hölle. Der Mensch wird frei. Das ist die Macht von Jesus. Das ist natürlich eine der krassesten Geschichten auch in der Bibel. Also die finden wir nicht auf allen Seiten. Lukas beschreibt sie, Markus beschreibt sie. Und Jesus hat auch für diesen Menschen einen Auftrag. Was ist Mission? Der vormals Besessene würde lieber gerne bei Jesus bleiben, will mit Jesus mitreisen. Jesus darf mit dir mitgehen. Natürlich bleibt Jesus bei ihm, mit ihm verbunden. Ich weiß nicht, was da alles geschehen ist, aber Jesus sagt zu ihm in Vers 19, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wer sich über dich erbarmt hat. Wer die befreiende Macht Jesu erlebt, soll nicht Zuschauer, sondern Bote und Zeuge für die uneingeschränkte Herrschaft Jesu sein. Das ist schon Mission. Das, was du erlebt hast, hoffentlich oder vielleicht nicht so krass wie dieser Mensch, geh hin zu den Deinen in deinem Haus, fang an da und erzähl einfach, was du erlebt hast. Deshalb haben die 45 Teilnehmer von Gospel Tribe gemacht, in erster Linie einfach erzählen. Erzählen, was man selber erlebt hat mit Jesus. Gebetserhörungen, Befreiungen. In Markus 5 lesen wir dann weiter, Jesus begegnet, diese Frau begegnet Jesus, die 12 Jahre an Blutfluss gelitten hat. 12 Jahre versucht sie aus eigener Kraft frei zu werden von ihrer Krankheit, schafft es nicht. Eine Berührung mit Jesus und sie ist frei. Und ich bin überzeugt, dass die Frau genau das Gleiche gemacht hat, was dieser Mensch, nämlich gegangen und erzählt hat, was Gott Gutes an ihr getan hat. Und dann lesen wir weiter, im gleichen Kapitel, Jesus heilt die Tochter, nein, er weckt sie von den Toten auf, die Tochter des Jairus. Noch ein großes Wunder. Was macht Jairus? Bestimmt nichts anderes, was dieser Mann auch gemacht hat. Er ist hingegangen oder überall in seinem Einflussbereich hat er erzählt, was Gott Großes an ihm getan hat. Mission, dann denken wir sofort an den Missionsbefehl. Matthäus 28, 19. Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Geht hin und macht zu Jüngern aller Völker. Lehret sie. Und dann sagen die meisten unter uns, naja, predigen ist nicht mein Ding. Lehren ist nicht mein Ding. Aber erzählen kann jeder. Und auch wenn diese drei gesagt haben, naja, reden ist nicht unser Ding. Aber wir haben gehört, sie haben kein Problem damit zu erzählen, was sie erlebt haben. Deswegen sagt Petrus auch an die Gläubigen in 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das kann jeder, das kannst auch du, das kann ich. Das dürfen wir auch immer wieder, ja, darum dürfen wir auch Jesus bitten. Wenn wir den Tag beginnen, lass uns aufstehen. Wenn wir das jetzt im Gebet bewegen, was wir gehört haben von unseren jungen Leuten und hier aus dieser Geschichte, aus der Bibel. Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in dir ist, mit Sanftmut und Ehrerbietung, das kann jeder von uns.